Kennt ihr das? Ihr habt Erfolg und gleichzeitig das Gefühl, ihn nicht verdient zu haben. Das war nur Glück oder Zufall, denkt ihr, und fragt euch, ob ihr für den Job überhaupt kompetent genug seid. Und was, wenn alle merken, dass ihr eigentlich gar nichts könnt? Wer am Hochstapler-Syndrom leidet, ist zwar objektiv erfolgreich, zweifelt aber massiv an den eigenen Fähigkeiten. Wir klären heute, woher dieses Gefühl kommt, wen solche Hochstapler-Momente eher treffen und wie ihr die Angst, ein Blender zu sein, überwindet. Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny.
Und ich bin Lerman.
Wir helfen euch dabei, eure Gedanken und Gefühle im Alltag zu verstehen, wo sie herkommen, warum sie sinnvoll sind und wie ihr mit ihnen zusammen die besten Entscheidungen eures Lebens trifft. Heute geht es um die Frage Imposter-Syndrom. Fühlt sich jeder wie ein Hochstapler?
Hallo ihr beiden. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mal was über das Imposter-Syndrom machen könntet. Jedes Mal, wenn ich davon lese, fühle ich mich total angesprochen. Bei mir geht es ganz oft so, dass ich einen neuen Job anfange oder mittendrin bin in einem neuen Job und mich dann wieder so fühle, als wäre ich Studentin. Obwohl ich ganz viele so eine Jobs schon vorher gemacht habe und eigentlich ja auch einiges auf dem Kasten haben müsste. Aber trotzdem fühle ich mich dann immer wieder wie in so einer Prüfungssituation, als müsste ich mich beweisen. Ja, als müsste ich erstmal irgendwie mir auch Wissen aneignen, um das halt zu schaffen. Das klingt total bescheuert, aber es ist sehr, sehr unangenehm. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in eurem tollen, tollen Podcast mal sagen könntet, was man dagegen machen kann.
Das war die Nachricht von der lieben Caro. Und genau darum geht's ja heute bei uns, Fanny. Jetzt ist die Frage, was ist da wirklich dran? Geht es hierbei nur um Caro? Hat Caro speziell, ist irgendwas an ihr besonders, warum sie sich so fühlt? Wer fühlt sich eigentlich als wie ein Hochstapler, Fanny?
Ja, ich freue mich total auf diese Folge, weil ich finde, das Hochstapler-Syndrom ist so eines dieser Themen, die ganz viele Menschen mit sich selbst ausmachen und wo es erst so in den letzten Jahren langsam eine Bereitschaft gibt, darüber zu sprechen, um dann vielleicht festzustellen, dass man gar nicht der Einzige ist, der so massiv manchmal daran zweifelt, ob man kompetent genug ist, ob man den Erfolg überhaupt verdient hat, ob das alles nur Glück war und eben was passiert, wenn man auffliegt. Das sind ja so diese typischen Gedanken, die beim Hochstapler-Syndrom hervorkommen. Ich gebe euch schon mal einen Hint, ob das wirklich nur so wenige Menschen betrifft, wie man gerne vielleicht meint, weil man selbst davon betroffen ist. Und zwar wurde es entdeckt, dieses Hochstapler-Syndrom, 1978 von zwei US-amerikanischen Wissenschaftlerinnen, nämlich Pauline Clance und Susan Imes. Die haben das entdeckt und zwar durch Zufall. Ihnen ist einfach aufgefallen, dass an der Fakultät bei Ihnen ganz viele gut ausgebildete und erfolgreiche Frauen waren, also Akademikerinnen, von denen aber viele glaubten, einfach Glück gehabt zu haben und eben sich gefürchtet haben, dass sie nicht gut genug sind für ihren Job, dass das irgendwann jemand entdeckt, dass sie in Wahrheit gar nicht so klug sind, nicht so kompetent sind. Und die haben sich als Hochstaplerinnen gefühlt, obwohl es objektiv betrachtet überhaupt keinen Grund dafür gab. Und da kommt dieser Name her. Die haben das dann untersucht, die beiden, und so ein bisschen die Forschung dazu angestoßen. Ja, das Hochstapler-Syndrom kennen wir heute zumindest als Begriff. Vielleicht noch ganz wichtig dazu zu sagen, das ist keine psychische Erkrankung, sondern es ist einfach ein Phänomen und im psychologischen Sinne eine Wahrnehmungsverzerrung, weil eben diese objektive Tatsache gegenübersteht dem, wie man selber den Erfolg wahrnimmt.
Okay, bei dieser Studie von den US-amerikanischen Wissenschaftlerinnen haben sie ja geschildert, dass es ihnen vor allem aufgefallen ist, dass es überwiegend Frauen an der Universität betrifft. Gibt es einen bestimmten Typen Mensch, den das eher trifft? Wer hat dieses Syndrom?
Ja, damit kommen wir zu der Frage, die uns heute umtreibt. Nämlich, fühlt sich eigentlich jeder wie ein Hochstapler? Und die Antwort ist zumindest ab und zu, ja, tatsächlich fast jeder. Und zwar 70-80% aller Menschen geben in Studien an, dieses Gefühl zumindest schon mal erlebt zu haben. Da hat man jetzt nicht genau erfasst, wie oft und wie intensiv, aber dieses Gefühl kennt wirklich fast jeder. Und zwar unabhängig vom Geschlecht, also nicht nur Frauen, Männer ganz genauso, auch unabhängig vom Alter und auch so von Merkmalen wie Intelligenz. Also es ist ein sehr, sehr verbreitetes Phänomen und auch nochmal interessant, es gibt auch eine extra Erhebung zu Führungskräften. Auch bei denen geben 50-60% an, also die Hälfte sogar leicht drüber, dass sie das Gefühl ziemlich gut kennen. Was ich total interessant finde, an diesem Hochstapler-Syndrom ist, man tendiert ja vielleicht so ein bisschen dazu zu denken, naja, das sind bestimmte Typen von Menschen. Und das stimmt auch. Es gibt bestimmte Persönlichkeiten, die dafür ein bisschen anfälliger sind als andere. Aber was man auch inzwischen weiß, ist, dass die Umgebung oder die Situation, in der man sich gerade befindet, auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Zum Beispiel hat ja Caro in ihrer Sprachnachricht gesagt, dass das häufig passiert, wenn sie einen neuen Job beginnt und ein neues Projekt beginnt. Mhm. Und das zeigt die Forschung auch. Da gibt es zum Beispiel eine Studie von der Uni Portland von 2015 und die zeigt, dass unbekannte Umgebungen, neue Aufgaben, hohe Anforderungen und auch Vergleiche mit anderen, dass das Hochstapler-Syndrom fördert.
Das macht natürlich Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Man hat ja oft in dem Team, in dem man jetzt gerade arbeitet, schon ein gewisses Standing. Das heißt, die Kollegen kennen einen, wissen, was man drauf hat. Und dann ist der Druck wahrscheinlich sehr hoch, sich nochmal neu beweisen zu müssen, weil das haben ja all diese Situationen irgendwie auch gemeinsam.
Absolut, gerade bei diesen Übergängen, ne, wie du sagst, im Studium, im ersten Job beispielsweise, vielleicht auch nach einer Beförderung. Und das heißt natürlich auch, dass diese Gefühle dann zum Beispiel, wenn man sich bewiesen hat, zum Teil auch wieder verschwinden. Falls ihr unter diesem Imposter-Syndrom leidet, schiebt also nicht die ganze Schuld zu euch, weil ihr dazu ja eh tendiert, dass ihr diejenigen seid, die die Fehler machen, sondern es kommt oft darauf an, in welcher Lebensphase ihr seid und wie eure Situation gerade ist. Auch ein konkurrenzorientiertes Umfeld zum Beispiel gehört dazu, so eine Ellenbogenmentalität oder wenn die Erwartungen an die eigene Rolle nicht so richtig klar sind im Job, was im neuen Job ja häufiger wahrscheinlich passiert als in einem, wo man schon lange ist. Und dazu kommt natürlich diese Persönlichkeit, die Menschen mitbringen, denen das eher passiert. Und auch da weiß man einiges inzwischen, nämlich das sind Menschen, die ein bisschen ängstlicher sind als andere, die sich tendenziell mehr Sorgen machen als andere, vorsichtiger sind und die manchmal ein geringeres Selbstwertgefühl haben. Diese Menschen tendieren schon eher dazu, die Schuld bei sich zu suchen oder wenn sie Erfolg erklären müssen, zu denken, vielleicht war mein Anteil gar nicht so groß, sondern es war viel Glück und Zufall dabei. Und ganz interessant ist auch, dass Stereotype Hochstaplergefühle fördern. Also Menschen, die sich als Minderheit fühlen, haben häufiger Hochstaplermomente. Also zum Beispiel, ne, es gibt ja das Stereotyp, Frauen können kein Mathe.
Genau.
Das heißt, Frauen, die auf dem Mathegebiet unterwegs sind, zum Beispiel, weil sie in dem Job arbeiten, und die sind ja da aus gutem Grund hingekommen und haben ihre Position, aber denen passiert das dann tendenziell öfter. Und zum Beispiel auch Menschen, die eine Art Vorreiterrolle haben. Zum Beispiel, ich denke gerade an die Ersten in der Familie, die studieren beispielsweise. Weil diese Selbstverständlichkeit natürlich fehlt und weil diese Stereotype ja auch ihnen entgegenkommen im Alltag.
Okay, aber es gibt ja Momente im Leben, Fanny, wo man dann wirklich auch an sich zweifelt und vielleicht auch zu Recht. Woher weiß ich jetzt, dass es nicht ein gerechtfertigter Selbstzweifel ist, sondern eher das Imposter-Syndrom, was gerade bei mir eintritt?
Super guter Punkt. Damit sind nicht gewöhnliche Selbstzweifel gemeint. Die hat jeder mal, die sind ja auch wichtig für die eigene Entwicklung. Aber beim Imposter-Syndrom ist tatsächlich so ein negativer Blick auf die eigene Leistungsfähigkeit charakteristisch. Bei vielen, die das betrifft und die das sehr intensiv und sehr häufig fühlen, steckt da fast so ein Automatismus dahinter. Also eine wirklich große Schwierigkeit, zum Beispiel Komplimente anzunehmen oder auch mit Kritik umzugehen. Also man wird sehr vorsichtig, weil man ja eh immer den Verdacht hat, dass man nicht gut genug ist und dass das irgendwann auffliegt. Weil wer sehr häufig Gedanken hat von, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht kompetent genug, ich bin eigentlich ungeeignet für diesen Job, oder wer ständig Angst hat, andere zu enttäuschen mit der eigenen Leistung, das sind so ein bisschen Warnsignale, was darauf hindeutet, da scheint ein Muster dahinter zu stecken und das ist kein gewöhnlicher Selbstzweifel. Woran man es auch ganz schön sehen kann, ist, worin das manchmal dann resultiert, dieses Imposter-Syndrom. Weil, wenn ich ständig Angst habe, ich werde entdeckt, ich mache Fehler, ich bin nicht schlau genug, dann versuche ich es möglichst gut zu machen. Also ich schraube die Ansprüche an mich selber extrem hoch. Ich versuche perfektionistisch unterwegs zu sein. Manchmal führt es auch zur Aufschieberitis, dass man sich gar nicht ertraut anzufangen, weil man ja eh denkt, dass man scheitert, was ja auch eine Form der Selbstsabotage dann sein kann. Und zum Teil eben massiven Versagensängsten, je nachdem, wie stark es ausgeprägt ist.
Okay, aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, Fanny, dann habe ich so eine kleine Vorahnung. Denn wir haben in den vorherigen Folgen auch öfter mal das Thema Selbstwert oder geringes Selbstwertgefühl aufgegriffen. Und oft kam das irgendwie von zu Hause in den jungen Jahren. Wie sehr sind denn jetzt die Eltern wieder damit verbunden?
Ja, genau, Elternbashing. Es waren wieder die Eltern, die schuld daran sind, wenn wir am Imposter-Syndrom leiden. Ja, es ist natürlich immer ein bisschen komplexer als das. Also klar, kann ein geringes Selbstwertgefühl damit zu tun haben oder auch Versagensängste, dass entweder sehr hohe Anforderungen an mich gestellt wurden, Da ist auch immer die Frage, was ist zu hoch? Ne? In meiner subjektiven Wahrnehmung war es vielleicht zu hoch, für die Eltern war es vielleicht nicht zu hoch. Mhm. Alles immer relativ. Es kann auch sein, dass ich sehr wenig oder gar keine Rückmeldung zu Leistung bekommen habe. Also so gar kein Feedback, was es auch schwierig macht, sich dann zu verorten und ein Gespür dafür zu entwickeln, ist das jetzt eigentlich gut genug oder nicht? Erfüllt das die Standards, das, was erwartet wurde? Und auch übermäßige Kritik, das können die Eltern sein. Mhm. Aber ich gucke jetzt auch mal Richtung Schule. Auch da kann es natürlich passieren, wenn man als Kind sehr, sehr viel Kritik bekommt an den eigenen Leistungen, dass man eben so einen Automatismus entwickelt und Leistung per se damit verbindet, dass man sich inadäquat oder inkompetent oder nicht schlau genug fühlt. Und auch noch bedenken, finde ich, muss man immer, weil ich gesagt habe, Persönlichkeiten, die das betrifft, sind eher ängstlich.
Yeah.
Und Angst, das weiß man inzwischen auch aus der Forschung, hat auch eine relativ starke genetische Komponente. Das heißt, wenn meine Eltern eher ängstlich waren, dann können sie per se erstmal nichts dafür. Kann es sein, dass das auch in mir so ein bisschen angelegt ist. Auch per se nicht schlimm, damit kann man ja umgehen, aber da können dann die Eltern in dem Fall auch nicht viel dafür.
Okay, aber du hattest ja gesagt, Fanny, es handelt sich beim Imposter-Syndrom nicht um eine Erkrankung, sondern auch um ein Gefühl, was phasenweise auftreten kann und auch wieder vergehen kann. Jetzt klang Caro in ihrer Sprachnachricht aber schon auch besorgt darüber, dass sie öfter sich ertappt, dieses Gefühl zu haben. Ist das eigentlich schlimm oder ist es ein harmloses Gefühl?
Ich finde, wie bei ganz vielen Sachen ist das eine Frage der Ausprägung und der Häufigkeit und der Intensität. Also wie oft hadere ich damit diesen Gedanken und den Gefühlen, die damit einhergehen? Wie sehr belastet mich das und nimmt mein Kopf in Anspruch, wo ich ja eigentlich mich auf andere Dinge konzentrieren will? Also das sind, finde ich, die Fragen, die dafür wichtig sind. Das ist per se erstmal nicht schlimm. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass Führungskräfte, die oft Hochstaplermomente haben, zwischenmenschlich dafür sehr, sehr gut sind und beispielsweise ihre Mitarbeitenden mehr ermutigen, mehr Fragen stellen, ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen haben als andere, weil sie vermutlich unterstellen, dass es dem anderen auch so geht und derjenige auch so ein bisschen hadert mit sich. Und das macht sie feinfühliger im Umgang. Und so ein bisschen Imposter führt tatsächlich zu überdurchschnittlichen Leistungen erstmal. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass wenn man oft solche Momente hat, dann geht man sicher, dass man wirklich gute Arbeit geleistet hat. Und wenn es nicht total stark ausgeprägt ist, führt das eben erstmal dazu, dass man sehr gute Leistungen abgibt. Auch oft befördert wird beispielsweise. Schwierig wird es dann nur, wenn man dann weiter ackert und sich immer noch mehr beweisen möchte. Das heißt, zu viel davon kann natürlich vor allen Dingen für die eigene Gesundheit schwierig werden. Ich finde, Caros Sprachnachricht hat das ja schön gezeigt, weil diese Gedankenspirale, die man dann im Kopf hat, dieses Ping-Pong, sehr vereinnahmend sein kann, ne, wenn man sich das immer wieder fragt. Und wer ständig in dieser Angst lebt, aufzufliegen, der wird eben so weit auch in den Perfektionismus gehen, dass es mitunter dann schädlich für einen selbst wird. Also dass man Gefahr läuft, ins Burnout zu rennen, weil auch das, weiß man inzwischen, Menschen dann seltener um Hilfe bitten, auch Feedback eher aus dem Weg gehen. Und das ist natürlich alles aus dieser hohen inneren Anspannung heraus, das alles möglichst gut zu machen und fehlerfrei zu machen. Klingt aber schon, wie ich es jetzt beschrieben habe, finde ich sehr belastend. Genau, man muss also aufpassen, dass man da nicht in einen Burnout reinrennt.
Du hast ja auch gesagt, es steuert manchmal dazu bei, dass man prokrastiniert. Was bedeutet, man fängt gar nicht erst an. Das heißt, irgendwann blockiert es einen ja auch eher, als dass es einen fördert.
Absolut, ja. Da ist natürlich die Frage, kann man jetzt per se erstmal was an einem Selbstwert tun, wenn es daran liegt? Muss es ja nicht. Aber ich finde, das ist eine Sache, die man sehr gut üben kann, wenn man sich einmal vergegenwärtigt, dass dieser Automatismus, der dahinter liegt, also Erfolg extern zu attribuieren, wie Psychologen sagen, also nach außen zu erklären und Misserfolge eher nach innen, dass das ein Gedankenmuster ist, was nur zu schlechten Gefühlen führen kann. Also das geht gar nicht anders. Und man weiß eben auch, dass Menschen, die einen sehr starken Selbstwert haben, das genau umgekehrt machen. Die haben also eine Tendenz, wirklich wie so ein Automatismus, den sie in der Regel überhaupt nicht selbst reflektieren, dass sie Erfolge erstmal bei sich verbuchen und stolz auf sich sind, auch wenn das nicht immer stimmt oder auch immer andere Menschen daran Anteil hatten. Aber sie machen es erstmal und Misserfolge schiebt man erstmal zur Seite und findet gute Gründe, warum das nicht nur die eigene Schuld war. Und das schützt und stabilisiert natürlich den Selbstwert total. Und das kann man üben. Also Caro hatte sehr schön beschrieben, wie diese typischen Gedanken sind. Wenn ihr euch dabei erwischt, es gibt so dieses unter Psychologen diesen Dreiklang erkennen, benennen und umformulieren. Also wenn ihr euch erwischt in diesen Situationen, schnappt euch diesen Satz, wie auch immer der dann hieß, macht euch einmal klar, okay, ist der jetzt selbstwertdienlich, schützt der meinen Selbstwert oder ist der eher schlecht für meinen Selbstwert und formuliert ihn gegebenenfalls dann eben um, so, dass er sich gut anfühlt und auch gut klingt. Das muss man ein bisschen üben, wenn man es nicht gewohnt ist, aber das geht. Manchmal geht das besser. Es empfehlen auch einige Experten, dass man sich rausnimmt aus der Situation und sagt, wenn ich jetzt wirklich richtig viel Selbstvertrauen hätte in mich, wie würde denn das zukünftige Ich jetzt an diese Situation rangehen? Was würde es denken? Was würde es fühlen? Manchmal hilft ja so ein bisschen Distanz und macht das leichter. Wenn das alles noch nichts für euch ist und ihr noch eine dritte Option braucht, bin ich auch immer sehr für einen Realitätscheck. Also fragt andere, weil typisch für das Imposter-Syndrom ist eben, dass objektiv der Erfolg da ist und nur subjektiv man den nicht so richtig greifen kann oder annehmen kann. Das heißt, holt euch Feedback von außen rein, checkt einmal, ob eure Sicht nicht tatsächlich ein bisschen abweicht von dem, was alle anderen denken, und traut euch nicht jedem Gedanken zu glauben, den ihr habt. Okay, kurzes Fazit. Imposter-Syndrom. Fühlt sich jeder wie ein Hochstapler? Wir haben jetzt darüber gesprochen. Ja, fast jeder kennt dieses Gefühl. 70-80% aller Menschen haben das zumindest schon mal erlebt. 50-60% der Führungskräfte auch. Ja, ganz typische Gedanken dabei sind, ich habe das nicht verdient, ich bin gar nicht kompetent genug, ich bin nicht schlau genug. Das ist per se erstmal nicht schlimm und muss auch gar nicht an euch und eurer Persönlichkeit liegen. Ist auch auf den Umständen geschuldet. Neuer Job, neue Situation, neue Aufgaben, neue Rolle. Das kann alles dazu beitragen. Wenn ihr aber merkt, das ist ein Muster bei euch, was euch stört, dann könnt ihr da ran und üben, eure Gedanken zu ändern. Dann ändern sich nämlich auch die Gefühle hinterher. Wie man das machen kann, da gibt es unterschiedliche Wege. Wir hatten einmal darüber gesprochen, dass man das zukünftige Ich fragen kann, weil man dann ein bisschen mehr Distanz hat zur Situation. Und man kann auch üben, sich zu erwischen dabei, wie man diese eher negativen Sätze denkt und sie dann wirklich im Kopf umformulieren. Und ein dritter Weg ist, sich regelmäßig einen Realitätscheck zu holen von anderen und den eigenen Gedanken ab und zu ein bisschen skeptisch gegenüber zu stehen.
Das war's für heute von Nevermind. Wenn euch der Podcast gefällt, vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Schickt uns auch eure Fragen oder euer Feedback entweder an die Nummer in den Shownotes oder per Mail an podcast@businessinsider.de. Beim nächsten Mal geht es dann um die Frage, der erste Eindruck zählt. Aber stimmt er?